Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Bodo Klose. Liebe Hörner und Hörer, was für ein Gottesbild haben Sie? Es gibt zwar den einen Gott, aber irgendwie stellen sich die Menschen Gott auf unterschiedliche Weise vor. Für die einen ist Gott der liebevolle Vater. Für andere ist er eher der strenge Vater. Für so manche ist er wie ein Streifenpolizist, der im himmlischen Flensburg Strafzettel verteilt. Andere sehen in ihm eher einen gemütlichen Cowboy, der alle Zügel aus der Hand gegeben und seine Geschöpfe sich selbst überlassen hat. Oft hängt die Art der Gottesvorstellung mit der eigenen Biografie zusammen, mit dem familiären Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, oder mit der Art, auf die ich Gott kennengelernt habe. Wie ist das mit dem Bild des barmherzigen Gottes? In der Heiligen Schrift wird uns Gott als barmherzig vorgestellt, als der treue Gott, zu dem sein oft so widerspenstiges Volk immer wieder zurückkehren kann. Oder in Jesus Christus, der mit Menschen in Not Mitleid hatte und sich ihnen gegenüber als barmherzig erwies. Gott ist barmherzig, aber kann ich daran wirklich glauben? In dieser Sendung möchten wir schauen, was die Bibel uns über diesen barmherzigen Gott sagt. Wir möchten Sie, liebe Hörer und Hörer, damit mit auf diese Reise nehmen. Und dies möchte vor allem Michael Pabenkort tun. Grüß Gott, Herr Pabenkort.
Grüß Gott, Herr Klose.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind 1960 in Delbrück, Westfalen geboren. Sie sind gelernter Schreiner. Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder. Und Sie sind tätig seit 1987 bereits schon für das Institut für Weltevangelisierung, eine Organisation, die zu ICPE Mission gehört. Können Sie da ein bisschen was erzählen? Was ist denn das?
Das ist eine Organisation, die versucht, den Menschen das Evangelium nahezubringen, auf alle möglichen verschiedenen Arten und Weisen, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, dort, wo sie stehen und leben, und denen das Evangelium so zu vermitteln, dass es sie in ihrem Wesen erreicht und sie das darum dann ganz automatisch mit Begeisterung weitergeben wollen. Mhm. Und das tun wir halt durch Schulungen, Seminare, Vorträge und verschiedene andere Sachen.
Dieses Internationale Institut ist ein internationaler Verein von Gläubigen mit päpstlichem Recht.
Ja.
Wurde 1985 in Malta gegründet. Sie haben Zentren in Malta, Italien, Indien, Ghana, Neuseeland, Philippinen, Singapur und eben auch in Deutschland.
Richtig.
Es hat 1985 insgesamt angefangen. Deutschland gab es den ersten Ort in Allerheiligen.
Ja.
Das war 1990.
Mhm.
Und seit 2009, also seit diesem Sommer, sind Sie in Mannheim.
Genau.
Ja. Und Sie leiten mit Ihrer Frau Patricia zusammen diese St. Andreas Schule für Evangelisierung. Das ist so Ihre Haupttätigkeit.
Richtig.
Im ICPE. Und da geben Sie Seminare, Kurse, solche Dinge. Schule für Evangelisierung.
Mhm.
Ja.
Genau.
Vielen Dank, dass Sie uns heute für dieses Thema des barmherzigen Gottes zur Verfügung stehen, dass Sie uns auch dieses Thema vorgeschlagen haben. Wenn ich darüber nachdenke, kann ich an einen solchen barmherzigen Gott glauben? Vielleicht ist es gut, erstmal zu überlegen, was bedeutet eigentlich Glauben? Was ist Glauben?
Okay. Glauben hat immer zwei Aspekte. Zum einen kann ich natürlich sagen, was ich glaube. Zum Beispiel glaube ich, dass der HSV in der K.O.-Runde schnell durch ist. Oder ich glaube, dass morgen gutes Wetter ist. Aber hier, wenn wir über Glauben sprechen, im biblischen Sinn, geht es wesentlich um eine Beziehung. Es geht wesentlich um ein Vertrauen. Es geht darum, wem glaube ich. Hier in der Bibel ist der Glaube verstanden als Antwort des Menschen auf Gott, der sich ihm offenbart. Und diese Antwort ist dann nicht einfach ein Fürwahrhalten, sondern diese Antwort ist ein Erleben, Glaube ist dann eine Begegnung. Glaube ist dann eine Erfahrung, wo dann natürlich auch das Glaubensbekenntnis, die Inhalte des Glaubens natürlich auch dazukommt. Aber das Wesentliche, das Zentrale, das tragende Element ist das, wem ich glaube, wem ich begegne, eben diesem Gott.
Wir wollen schauen, wie man einem barmherzigen Gott, diesem Bild des barmherzigen Gottes begegnen kann. Sie haben dafür drei Gleichnisse herausgesucht aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 15. Wie kommen Sie gerade auf diese Texte?
Also es war schon mal für mich jedenfalls interessant zu sehen, dass ein Kapitel drei Gleichnisse hat, wo es um das ein und selbe Thema geht. Wo offensichtlich Jesus ein Thema hat, das er als so schwer eingängig, als so schwer annehmbar und verständlich sieht, dass er gleich drei Gleichnisse nimmt, um eins herauszustellen. Und das ist eben diese Barmherzigkeit.
Wenn ich diese Barmherzigkeit näher anschaue, oft ist es ja so, dass wir Barmherzigkeit eher, vielleicht auch von Gott her, für andere sehen.
Ja.
Aber wie ist es denn mit der Barmherzigkeit Gottes für mich? Fällt einem das irgendwie schwerer anzunehmen?
Ich denke, dass die guten Leute unter uns wohl wissen, dass wir barmherzig sein sollen, dass wir Barmherzigkeit üben sollen. Wir können uns auch vorstellen oder wünschen oder beten, dass der Herr mit diesem oder mit jener barmherzig ist. Aber für uns selber Barmherzigkeit zu empfangen, für uns selber Barmherzigkeit anzunehmen, weil ich ja nichts dafür tun kann, weil ich das ja nicht verdienen kann, das fällt uns so viel schwerer. Wir können uns wohl vorstellen, dass der Herr alle anderen Menschen liebt, dass er ihnen begegnen will, aber dass er mir begegnen will, weil ich ja ein bisschen weiß, wer ich bin, dass er mir in seiner Barmherzigkeit begegnen will, ist, denke ich, ungleich schwerer, als das über andere zu denken oder anzunehmen.
Ich habe auch im Einstieg in unser Thema das schon gesagt, es kann ja mit der eigenen Geschichte zusammenhängen oder auch mit dem, wie ich Gott kennengelernt habe, auch beim Bild des barmherzigen Gottes?
Ganz bestimmt, weil für uns die ersten Repräsentanten Gottes unsere Eltern sind. Das ist bei jedem Menschen so. Und dann nehmen wir an, dass Gott irgendwie so ist, wie mein Vater und wie meine Mutter zu mir waren. Und da ist dann halt viel an nicht so unheimlich guten Erfahrungen, die wir halt dann sammeln. Das muss nicht immer daran liegen, dass unsere Eltern ausgesprochen schlecht sind, aber es liegt eben auch daran, dass unsere Eltern nun mal nicht perfekt sind, genauso wie ich kein perfekter Vater bin. Und dann ist es halt auch, meine Kinder müssen auch dann irgendwann mal sehen, dass dieser Vater, dieser Gott im Himmel, nicht unbedingt so ist, wie die Eltern sind. Und dann gibt es da, und das steht auch im Katechismus, wenn es ums Vaterunser geht, ist das schon wichtig, dass wir sehen, dass wir es auseinanderhalten, dass wir das nicht einfach projizieren, dass wir nicht einfach denken, aha, der Gott im Himmel, der ist wohl so, wie meine Eltern waren. Dass wir das auseinanderlegen. Da heißt es im Katechismus, dass wir das ablegen müssen, diese Bilder, diese falschen Bilder, die wir hier gesammelt haben, weil der Herr einfach anders ist.
Und wie kann man diese Bilder ablegen? Einfach durch Erkenntnis, dass man sagt, ach so, ich hatte ein falsches Bild, jetzt weiß ich ein neues. Ist das mehr so ein kognitiver Prozess oder müsste da noch mehr dazu kommen?
Das wäre schön, wenn das so einfach ginge. Einfach mal so andere Erkenntnispunkte und so geändert. Wunderbar. Nein, es ist schon ein wichtiger Prozess, weil das sind Wirklichkeiten, das sind Sachen, die ganz tief in uns drin liegen. Die sind nicht Ansichten oder Erfahrungen, die an der Oberfläche sind, sondern die uns von ganz tief innen her bewegen. Und darum ist im Endeffekt das, was das verändert, diese Begegnung zu suchen, mit diesem Gott auf ihn zuzugehen, sich zu öffnen. Und eine einfache Art und Weise ist einfach, die Heilige Schrift auszuschlagen und diesem Wort zu erlauben, mir zu begegnen. Es gibt ein Wort im Dei Verbum, in dem Dokument aus dem Zweiten Vatikanum über die göttliche Offenbarung. Und da heißt das, der Vater, der im Himmel ist, kommt in den Heiligen Schriften seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Und dieses Gespräch zu suchen, sich diesem Gespräch zu öffnen, ich denke, das ist der schönste Weg und ein wirklich, denke ich, wirksamer Weg, diesem Gott neu zu begegnen, diesem Gott wirklich zu begegnen und dann dieses Bild in mir umgestaltet, umgeformt zu sehen.
Wenn ich also Schwierigkeiten habe, an einen barmherzigen Gott zu glauben, dann reicht es nicht einfach, mir das vorzustellen, sondern da braucht es auch eine gewisse Neustrukturierung, aber auch eine Heilung. Und ein Weg, wie Sie gerade sagen, ist eben, dass man sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, darin dem lebendigen Gott begegnet. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen richtig mal mit Ihnen zusammen Texte anschauen. Sie werden diese Texte lesen. Mhm. Und wir werden mal nachspüren, was denn da jeweils drinsteht. Und der erste Text ist ja, der aus diesem Lukas 15 Evangelium ist, das verlorene Schaf. Und ich möchte Sie bitten, diesen Text nun uns mitzuteilen.
Okay, Herr Klose, bevor wir den Text lesen, möchte ich noch eins vorbemerken. Ich denke, unser größtes Problem beim Lesen oder beim Zugang zur Heiligen Schrift ist, dass wir immer schon wissen, was kommt. Wir haben das immer schon 50 Mal, 100 Mal gehört. Und darum kann dann oft dieser Text, dieses lebendige Wort, uns kaum noch erreichen, weil wir dann gar nicht mehr zuhören. Wir haben die Geschichte schon so oft gehört, da ist nichts Neues mehr drin für uns. Darum möchte ich uns und die Zuhörer gerne ermutigen, sich einfach vorzustellen, dass sie diese Worte zum allerersten Mal hören. Weil diese Worte immer dann, wenn sie gelesen werden, tatsächlich auch geschehen, tatsächlich auch wirklich sind. Also das verlorene Schaf aus Lukas Kapitel 15. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählt er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern? Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Am Anfang, in der ersten Zeile heißt es, alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm. Und da kommen schon gleich die Falschen. Zu denen gehören wir ja Gott sei Dank nicht. Denken wir jedenfalls. Zu den Pharisäern und zu den Schriftgelehrten wollen wir natürlich auch nicht gehören. Also kommen wir in der Geschichte eigentlich kaum vor. Und ich denke, das muss Jesus wohl gleich aufgegriffen haben, gleich erkannt haben, gesehen haben. Und dann zählt er eben dieses Gleichnis. Dieses Schaf, das verloren geht, hat die Fähigkeit verloren, den Weg wieder zurückzufinden. Denn in der Steppe ist das nicht so prickelnd, als Schaf alleine da zu sein. Da gibt es so ein paar hungrige Tiere, die mal ganz gerne so ein Schaf verspeisen würden. Dieses Schaf hat bestimmt versucht, zurückzufinden und hat es einfach nicht geschafft. Es hat sich bestimmt angestrengt, wieder zurückzufinden zu der Herde. Aber es konnte es einfach nicht. Und hier in diesem Gleichnis repräsentiert der Hirte natürlich Gott selber. Jetzt hat er 100 Schafe und ihm fällt schon mal auf, dass eins fehlt. Und dann lässt er die 99 zurück, riskiert alles, um diesen einen blöden Schaf hinterherzugehen. Er geht diesem einen Schaf nach und riskiert so viel, weil dieses eine Schaf sein Liebstes ist. Er geht ihm nicht nach, weil es ein Teil von seinem Besitz ist, weil er etwas verloren hat, was etwas wert ist, weil er das Schaf dann ja hätte verkaufen können. Sondern er geht diesem Schaf nach, weil dieses Schaf ihm das liebste Schaf ist. Da sind die anderen Schafe auch. Aber er hat nicht einfach nur 100 Schafe, sondern er hat nur Lieblingsschafe. Und dieses eine Schaf, das verloren geht, da überlegt er gar nicht lange. Das ist sein liebstes Schaf und ihm geht er nach. Und wie lange geht er diesem Schaf nach? Er sucht dieses Schaf, bis er es findet. Steht da ausdrücklich. Nicht? Dann heißt es, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem verlorenen Schaf nach, bis er es findet. Ich suche manchmal, wenn ich was verloren habe im Haus, so eine gewisse Zeit. Und wenn mir das dann zu blöd ist, dann höre ich einfach auf zu suchen, weil ich finde das nicht oder irgendwann kommt das schon mal wieder. Hier der Hirte sucht, bis er es findet. Er gibt die Suche nicht auf. Und dann weiß ich nicht, wie lange der unterwegs gewesen ist. Und dann begegnet er diesem Schaf, er findet das Schaf. Dieses blöde Schaf, das ihn so viel gekostet hat. Wegen diesem blöden Schaf musste er die anderen 99 Schafe da zurücklassen. Und was sagt er diesem Schaf? Wie begegnet er diesem Schaf, dem er so lange nachgeben musste, was ihn so viel gekostet hat? Dieses blöde Schaf musste doch einfach nur bei der Herde sein, bleiben. Das kann doch nicht so schwer sein. Und wenn ich dann der Hirte gewesen wäre, dann hätte ich dieses blöde Schaf, wenn ich es sehe, gleich zu mir hingepfiffen und dem meine Meinung gesagt und jetzt da zurückgetrieben zu der Herde. Dieser Hirte in diesem Gleichnis macht das ganz anders. Hier begegnet der Hirte dem Schaf, er tadelt es nicht, er schimpft es nicht, er sagt ihm schon mal gar nichts von wegen blöde Schaf. Er erzählt ihm auch nicht, wie viel es gekostet hat, dass er es suchen musste, sondern er nimmt dieses Schaf und er nimmt es, steht dann da voll Freude auf seine Schultern. Dieses Schaf braucht noch gar nicht mal alleine zurückzulaufen. Diesem Schaf schenkt dieser Hirte noch mehr Liebe als all den anderen. Weil er möchte, dass dieses Schaf, dieses verlorene Schaf, in seiner Liebe das sein eigentliches Zuhause entdeckt. Er möchte, dass dieses Schaf da in seiner Verlorenheit einer Liebe, dieser Barmherzigkeit in diesem Hirten begegnet, die es dann fast unmöglich macht, irgendwann wieder diesen Hirten zu verlassen, weil diese Liebe mein Zuhause geworden ist. Dieses Schaf empfängt eine Liebe, die diese 99 nicht empfangen haben. Und dann ist der Hirte so glücklich, geht nach Hause und feiert mit seinen Kollegen, dass er dieses eine Schaf wiedergefunden hat. Der Herr weiß ganz genau, dass ich in meiner eigenen Kraft und in meiner eigenen Stärke nicht zurückkommen kann. Darum bleibt er auch nicht einfach bei der Herde und wartet, bis ich wiederkomme. Sondern er riskiert alles, um mich zu suchen, weil er mich auf gar keinen Fall verlieren möchte. Er sucht mich, bis er mich findet. Und bis er mich auf seinen Schultern tragen kann. Er beschuldigt niemanden. Er macht auch niemand anders verantwortlich. Er sucht auch niemand anders, ihm zu helfen. Leute, kommt mit, helft mir das Schaf suchen. Dieser Hirte möchte das Schaf selber finden. Diesen Moment der Begegnung, wo der Hirte diesem Schaf, diesem verlorenen Schaf begegnet, das ist ein Moment, der nur für den Hirten und das Schaf ist. Denn das ist der Moment, wo das Schaf die Barmherzigkeit und die Liebe dieses Hirten nicht nur denkt, sondern erfährt. Und das ist dann etwas, was das Innerste in diesem Schaf oder eben in mir erreicht und neu gestaltet, umgestaltet, neu macht, komplett verändert.
Also das Bild des guten Hirten als ein Bild für Gott, den barmherzigen Gott. Mhm. Und es geht darum, ihm als Schaf persönlich zu begegnen. Hören wir etwas Musik und lassen diesen Gedanken nachklingen. glaube ich wirklich an den barmherzigen Gott? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen möchten, hier bei der Lebenshilfe in Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Michael Papenkort von der ICP Mission. Das ist das Institut für Weltevangelisierung. Und ja, vielen Dank für Ihre Ausführung zur ersten Stelle über das verlorene Schaf. Die nächste Stelle im Lukas Evangelium Kapitel 15, da geht es um die verlorene Drachme. Was hat es denn mit der verlorenen Drachme auf sich?
Okay, die verlorene Drachme, da ist diese Frau, die hat 10 Drachmen und eine davon verliert sie weg. Dann steht da, macht sie eine Lampe an und dann fegt sie das ganze Haus. Das heißt, sie macht einen Frühjahrsputz. Die will auf jeden Fall diese Drachme finden. Da steht, sie sucht unermüdlich. Und zwar so ähnlich wie der Hirte, bis sie das Geldstück findet. In dieser Parabel, in der ersten Parabel, in der verlorenen Schaf, hat Gott das Herz eines Hirten. Hier hat er das Herz einer Frau. Ist auch mal interessant, das zu sehen. Die Drachme ist ein Geldstück, das wird hier im Haus verloren. Nicht irgendwo in der Steppe, im Haus. Das Haus ist das Volk Gottes. Ich kann auch im Haus Gottes selbst verloren gehen. Und das passiert tatsächlich ganz vielen. Also zündet diese Frau dann die Lampe an und sucht und sucht und putzt das Ding von oben nach unten, bis sie es findet. Und dann findet sie diese Münze. Und dann wird diese Münze für sie etwas ganz, ganz Besonderes. Sie putzt die Münze und dann legt sie ganz vorsichtig an einen ganz sicheren Ort. Und dann macht sie etwas, was wirklich überraschend und eigentlich komplett unnötig ist. Diese Frau veranstaltet wegen dieser wiedergefundenen Münze eine Party, zu der sie Freundinnen und Nachbarinnen einlädt. Ich habe vor einiger Zeit meinen Hausschlüssel verloren. Und ich habe dieses blöde Ding einfach nicht mehr gefunden. Habe ich ein bisschen gesucht und dann habe ich gesagt, ist weg, ist er eben weg. Vor kurzem taucht das Ding wieder auf. Da war ich richtig froh. Ich habe aber keine Party veranstaltet und schon mal gar niemanden eingeladen zu irgendetwas. Aber hier ist das Wiederfinden dieser verlorenen Drachme etwas so großartig, wichtig, kostbares, dass diese Frau eine Party veranstaltet, die wahrscheinlich mehr gekostet hat, als diese Drachme wert war. Und diese Drachme ist jetzt das sauberste und liebste Geldstück von allen. Der Herr sucht nach mir und nach dir sorgfältig und unermüdlich. Und während er das Haus putzt und mich findet, dann findet er mich wahrscheinlich mit Staub oder in Dreck, mit Schmutz oder verletzt. Und dann nimmt er mich, so wie diese Dame die Drachme, und er säubert mich, er richtet mich auf und dann bewahrt er mich an einem sicheren Ort auf. Und dieser sichere Ort ist einfach ganz nah bei ihm. So wie der Hirte, so ruft auch diese Frau niemanden nach Hilfe. Sie selbst will dieses Geldstück finden. Sie selbst will dieses Geldstück finden, weil es ihr so lieb und wichtig ist. Es geht ja nicht darum, dass wir Geldstücke geworden sind, irgendwelche metallenen Teile, sondern es geht einfach nur darum, hier zu sehen, dass das Verlorene, und das bin ich, dem Herrn so wichtig ist, so wertvoll ist und dass er nicht aufgibt zu suchen, bevor er mich gefunden hat und mich dann zu diesem einen sicheren Ort bringt, ganz nah bei ihm. So wie das Schaf halt sein Zuhause entdeckt hat in der Liebe, in dieser Barmherzigkeit dieses Hirten.
Dem barmherzigen Gott geht es also um die wirklich direkte persönliche Begegnung mit dem verlorenen Schaf oder auch der verlorenen Drachme. Ja. Alles Bilder für uns. Wobei eingangs in dem Evangelium heißt es ja, es kamen die Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Okay, dass die verloren sind, das kann man sich vielleicht vorstellen. Könnte es aber auch sein, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten selber auch irgendwie Verlorene sind?
Ja, was die beiden unterscheidet, ist, dass die einen haben gewusst, dass sie verloren sind und die anderen haben es nicht gewusst verloren. Waren sie beide?
Also wollen beide diese Beziehung auch zu diese Begegnung mit dem guten Hirten, mit der Frau, die die Drachme sucht?
Die Barmherzigkeit Gottes haben beide nicht wirklich entdeckt, aber die Zöllner und Sünder wussten, dass sie Barmherzigkeit brauchen, wenn überhaupt irgendwas werden soll. Die Pharisäer hatten das irgendwie gar nicht gebraucht. Ich denke, dass bei uns es auch viele Leute gibt, die gar nicht so sehr davon überzeugt sind, dass sie wirklich diese Barmherzigkeit brauchen. Sie finden sich kaum in dem Schaf, in dem verlorenen Schaf wieder oder in der verlorenen Drachme. Und ich denke, dass der Einstieg oder der Anfang der Begegnung mit diesem barmherzigen Gott ganz arg daran liegt, dass ich sehe, dass ich dieses eine Schaf bin, dass ich diese eine Drachme bin, der Herr nachgeht.
Der Kontrast zwischen beiden Bereichen wird wahrscheinlich noch deutlicher, also zwischen den Zöllnern und Sündern und den Leuten, die eigentlich für gerecht sich halten, wird deutlich an dem nächsten Gleichnis. Das ist das eigentlich bekannteste Gleichnis aus Lukas 15, ist ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und dann kommt ja noch sein Bruder ins Spiel.
Ja.
Lassen Sie uns dieses Gleichnis doch auch nochmal näher anschauen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn.
Okay, also ich werde das Gleichnis jetzt nicht ganz vorlesen. Es ist ein bisschen lang, aber es ist sicherlich gut, das einmal neu nachzulesen. Am Anfang heißt es, der Jüngere von ihnen, von diesen zwei Söhnen, sagt zum Vater, gib mir das Erbteil, was mir zusteht. Und dann teilt der Vater das Vermögen aus und der Junge macht sich weg und verlässt zu Hause. Hier ist ein Unterschied zu den beiden anderen Gleichnissen, ein wichtiger Unterschied, dass hier der Sohn sich entscheidet. Das Schaf, das ging verloren, das wollte das nicht. Die Drachme ging auch verloren, das hat die Drachme auch sich nicht ausgesucht. Hier der Sohn entscheidet sich, ich will von meinem Vater weg, ich will ausziehen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und dann kennen wir die Geschichte, da heißt es, er führte ein zügelloses Leben, er bringt das, was er hat, mit Huren und mit anderen Leuten durch. Und dann wird es immer schlechter und schlechter und dann sitzt er bei den Schweinen und dann frisst er das, was die Schweine auch fressen, solange er es überhaupt noch kriegen konnte. Und dann heißt es, und da ging er in sich. Dieser Sohn, er hatte alles verloren, außer einem. Die Erinnerung an seinen Vater, die war irgendwo noch da. Ein bisschen verschütt gegangen, aber sie war noch da. Und da heißt es dann, er ging in sich. Augustinus hat einmal gesagt, Gott ist uns näher als unser innerstes Selbst. Er ist nicht irgendwie da draußen, irgendwo in den Sternen. Er ist dir näher als dein innerstes Selbst. Und darum ist das so schön, wie es dann hier heißt, da ging er in sich, denn da begegne ich dem Vater. Und er erinnert sich. So viele da zu Hause haben genug zu essen, das ist nicht so schlecht. Ich gehe zurück und ich sag einfach, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und an diesem Punkt, denke ich, würden die meisten von uns sagen, das ist genau richtig. Er hat sich ja ausgesucht, von zu Hause wegzugehen. Konnte er doch wissen, konnte er sich doch ausrechnen. Selber schuld, musste er ja nicht. Der Junge, der dann dieser verlorene Sohn, erkannte die Barmherzigkeit des Vaters nicht. Und solange wir so denken, wie ich das gerade beschrieben habe, sind wir dieser Barmherzigkeit auch noch nicht so wirklich nahe. Da heißt es, dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Barmherzig war der Vater. Der hat dann nicht gesagt, ach du armer Junge, armer runtergekommener Junge, ich helfe dir wieder auf die Füße. Sondern hier kommt der geliebte Sohn wieder nach Hause, der verloren war. Und der Vater hier respektiert die Entscheidung von diesem Sohn. Er geht ihm diesmal nicht nach. Er sucht ihn nicht wie in den beiden ersten Gleichnissen. Hier sagt der Vater, du hast dich entschieden und diese Entscheidung respektiere ich. Ich schicke dir keine Boten hinterher. Ich mache keinen Druck auf dich. Aber ich gebe dich auch nie auf. Der Vater wartet und wartet und wartet. Er wusste ja nicht, an welchem Tag er nach Hause kommt. Der stand jeden Tag da, weil er wusste, der Sohn kommt wieder nach Hause. Und dann kommt er und fängt an zu erzählen, Vater, ich bin nicht wert mehr. Und der Vater lässt ihn gar nicht ausreden. Bestes Gewand, Ring an die Hand, Schuhe anziehen, Mastkalb her. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Vater das Mastkalb schon eine ganze Zeit gemästet, weil er wusste, dass der Sohn wiederkommt. Und dann sagt er, der Sohn war verloren und ist wiedergefunden. Er war tot und er lebt wieder. Außerhalb dieser Barmherzigkeit und Liebe Gottes sind wir tot. Und wenn wir wieder zurückkommen in das Herz des Vaters, wenn wir uns aufmachen, diese Barmherzigkeit wieder zuzulassen, ihr zu begegnen, dann fangen wir ganz neu an zu leben. Und dann ist da der ältere Sohn, der war auf dem Feld und hat gearbeitet. Und dann hört er das und wird richtig sauer. Weil dieser älteste Sohn hat noch nie wie ein Sohn gelebt. Er hat immer wie ein Diener gelebt. Und er hat immer genau das gemacht, was der Vater ihm aufgetragen hat. Aber er wusste, obwohl er so die ganze Zeit so nah bei dem Vater gelebt hat, auch von dieser Barmherzigkeit nichts. Und dieser Sohn, so nah beim Vater, wollte diese Barmherzigkeit nicht annehmen. Er wollte sagen, hör mal, ich habe gearbeitet, ich krieg das. Der ist weg gewesen, der kriegt nichts. Barmherzigkeit geht hier gar nicht. Und dann versucht der Vater ihm zu begegnen, weil der Vater hat dieses Riesenfest gemacht. Gefeiert. Nicht für den Sohn, für den Vater. Der Vater hat sich gefreut. Er hat gesagt, Leute, wir feiern. Habt Teil an meiner Freude. Und in diese Freude, an dieser Party, konnte der ältere Sohn gar nicht teilnehmen. Also geht der Vater raus zu ihm und versucht ihm das zu erklären, dass ihm was fehlte. Er sagt, wieso? Alles, was meines, ist doch dein. So lange bist du bei mir und hast mich doch nicht erkannt. Im Wesentlichen, in dem, was mich ganz tief ausmacht, eben diese Barmherzigkeit. Und der Sohn, der Ältere, nimmt an dem Fest nicht teil. Er sieht auch den Bruder nicht als Bruder, sondern wenn er zum Vater spricht, dann spricht er von deinem Sohn. Wir sind nicht Brüder, weil wir so verschieden sind, weil wir so ganz verschiedene Erfahrungen von demselben Vater haben. Und da gibt es so viel zu sagen zu diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber ich denke, heute möchten wir einfach schauen auf den Punkt, wo hier der Sohn dieser Barmherzigkeit des Vaters begegnet. Diese Barmherzigkeit, die eine echte Liebe ist. Nicht nur eine Barmherzigkeit, wo ich helfe aus dem Schlamassel wieder raus, sondern eine Barmherzigkeit, die sich in echter Liebe ausdrückt. Wo der Vater uns eben nicht nur liebt, so wie der Vater, der für uns sorgt, was ja auch gut ist, sondern dieser Vater liebt den Sohn mit echter Zuneigung. Der Vater, mein Vater im Himmel, der Herr, um den es in diesen Gleichnissen geht, er liebt mich nicht nur als Versorger, sondern er liebt mich mit Zuneigung, weil ich sein Lieblingssohn bin, weil ich seine Lieblingstochter bin, nicht irgendeine Tochter, nicht irgendein Sohn, sondern der Liebste. Und er mag mich wirklich, so wie ich heute zu ihm komme. Dieser Sohn, der zurückgekommen ist von den Schweinetrögen, der hat bestimmt nicht sehr anziehend gerochen oder ausgesehen. Der war nicht in einer wirklich tollen Verfassung. Und der Vater nimmt ihn auf und liebt ihn, so wie er kommt.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen auch zu diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist also aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Mhm. Hören noch mal ein bisschen Musik, dass das noch mal ein bisschen nachklingen kann, auch gerade dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Glaube ich wirklich an einen barmherzigen Gott? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen in dieser Sendung Lebenshilfe mit Michael Papenkort. Unsere erste Hörerin ist die Frau Hof. Grüß Gott.
Ja, vielen Dank, Herr Papenkort, für Ihren wunderbaren Vortrag über die Barmherzigkeit, unser einziger Ausweg und unsere einzige Hoffnung. Wiederhören.
Ja, vielen Dank. Kleines, kurzes, klares Statement von Frau Hof. Unsere nächste Hörerin ist die Frau Dold. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also ich habe die Barmherzigkeit Gottes in den 55 Jahren unserer Ehe tausendmal erlebt. Und ich habe nur darauf gebaut. Und ich baue auch weiter darauf, auf allen Wegen meiner Kinder, meiner 5 Kinder und 11 Enkel, die jeder einen anderen Weg hat. Ich traue auf die Barmherzigkeit Gottes, dass er jeden Weg, wie er auch geht im Moment, in die richtige Bahn lenkt, dass er meine Schäflein auf die Schulter nimmt und mit nach Hause trägt. Und ich bete immer und ich hoffe auch, dass mein Ende, das nicht mehr lange fern ist, auch in die Barmherzigkeit und das barmherzige Herz Jesu fällt. Ich danke Ihnen für Ihren Vortrag. Es war ganz wichtig, diesen Trost in die Welt hineinzusenden. Und ich werde es weitergeben. Danke, lieben Dank.
Vielen Dank, Frau Dold, vielen Dank. Ja, 55 Jahre Ehe, da erlebt man sehr viel, Kinder und alle Dinge. Wir haben in unserem Gespräch vorhin den Fokus mehr darauf gelegt, selbst vielleicht verloren zu sein. Jetzt in diesem Anruf von Frau Dold kommt noch stark rüber, dass auch ja, dass man mitbekommt, wie andere in, sag ich mal, gefährdete Situationen kommen oder vielleicht sogar in verlorene Situationen, dass man also selber in die Rolle kommt des guten Hirten oder der Frau, die nach der Drachme sucht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, oder?
Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Ich möchte vielleicht zwei Sachen dazu erwähnen. Das eine ist, dass wir zum einen nur weitergeben können, was wir selber erfahren. Ich kann nicht eine Barmherzigkeit weitergeben, die ich selber nicht erfahre. Ich kann nicht eine Begegnung mit einem Herrn, mit einem Gott weitergeben, die ich selber nicht erlebe. Und das andere ist, dass viele liebe Menschen ihr Leben lang sich aufreiben für andere und wirklich den größten Teil ihres Lebens damit verbringen, auf andere hin orientiert zu leben. Viele, viele Mütter tragen ihre Kinder jahrelang mit einer ganz großen Liebe und viel Aufopferung. Aber ich möchte diese Menschen auch ermutigen, dass sie sich auch ein bisschen Zeit für sich nehmen. Das hat mit Egoismus dann wirklich nichts zu tun, sondern dass sie auch sich den Raum gönnen, einmal selber sich zurückzunehmen und einmal ganz alleine als, weiß ich, Maria, Ilse oder Elisabeth dieser Barmherzigkeit vielleicht noch einmal ganz neu zu begegnen. Diese Barmherzigkeit Gottes ist nicht etwas, dem ich einmal begegne und dann habe ich's. Diese Barmherzigkeit Gottes ist wie alles andere in Gott etwas, in das ich immer mehr, immer tiefer vordringen kann, soll, möchte. Es ist eine Einladung Gottes, komm in meine Barmherzigkeit noch tiefer. Bring alles mit, was du hast. Barmherzigkeit, das ist so wie all das andere um Gott und in Gott, was wir immer nur anfanghaft entdecken. Aber wo wir dann tiefer vordringen möchten. Nicht nur für die anderen, sondern selber. Auch für mich selber.
Und ja, wenn man so einen langen Glaubensweg geht, ist es ja immer ganz wichtig, auch diese persönliche Begegnung zu Gott, dem guten Hirten und dem barmherzigen Vater immer neu zu suchen. Ja. Es gibt auch Kraft und es gibt auch neue Perspektive, eben für den weiteren Weg.
Ja, ganz wichtig.
Glaube ich wirklich an den barmherzigen Gott? Hier ist Frau Oehler. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, also vielen Dank für Ihre sehr guten Erklärungen auch. Und mir fällt dabei auf, also gerade beim guten Hirten, dass also das verlorene Schaf, es gehörte ja eigentlich zur Herde, schon vorher. Und auch mit der Drachme, bei der verlorenen Drachme, die hatte ja auch der Frau gehört oder der verlorene Sohn eben zum Vater. Also ursprünglich gehörten sie ja dazu. Und das ist auch da kommt ja auch das Gleichnis mit dem, wo der Mietling flieht vor dem Wolf. Und das ist ja auch, also, vielleicht ein Vergleich. Jesus ist ja auch bis zum bitteren Ende gegangen für uns.
Ja.
Er hat auch nicht, sagen wir mal, einen Rückzieher gemacht, sondern ist wirklich bis zum Schluss den bitteren Weg gegangen. Und wir können voll auf Gott vertrauen. Er steht immer zu uns. Also das ist schon eine große Zusage auch, gell?
Ganz bestimmt, und, ja.
Ja.
Ja, vielen Dank, Frau Oehler.
Bitte, wiederhören.
Ja, Herr Papenkort, was mich noch interessieren würde, wäre auch dieses Verhältnis von Pharisäern und Zöllnern. Da ist ja immer auch eine große Spannung da.
Ja.
Die lehnen sich ja, also vor allem die Pharisäer lehnen die Zöllner ab. Und das sind eigentlich zwei Welten. Jesus versucht hier manchmal zusammenzubringen, manchmal auch irgendwie, dass er sagt, ja, ich kümmere mich dann doch eher um die Zöllner. Regt ihr euch ruhig auf, weil ich komme ja nicht zu den Gerechten, sondern zu den Verlorenen.
Ja.
An anderer Stelle sagt er, die Kranken brauchen den Arzt, und man weiß jetzt nie so genau, wer da alles auch krank ist. Können Sie da noch ein bisschen was zu sagen zu diesem Verhältnis der Pharisäer und Zöllner?
Ja, gerne. Ich hätte das eben, glaube ich, schon mal anklingen lassen. Im Grunde genommen sind wir alle Zöllner und Sünder und Kranke. Die Pharisäer auch. Nur die Pharisäer, sie haben gedacht, dass sie so ein Verhalten haben, dass sie schon zu den richtigen Orten gehen, schon zu den richtigen Gruppen gehören, schon die richtigen Sachen tun, dass sie eigentlich keine Hilfe brauchen. Dass sie eigentlich wohl nicht wirklich verloren sind. Sie brauchen weder einen Arzt, weil sie ihre Krankheit nicht erkennen, noch brauchen sie einen Erlöser, weil sie das irgendwie wohl selber hinbekommen. Und was sich dann daraus entwickelt hat, ist ein ganz massiver, steinharter Stolz. Jesus weist dann einmal darauf hin, in einem von den Stellen in dem Lukas-Evangelium, ich glaube im 18. Kapitel, wo diese zwei in den Tempel gehen, ein Pharisäer und ein Zöllner. Und der Pharisäer geht gleich vorne, erste Reihe, und sagt so ungefähr, Herr, ich bin doch richtig klasse, gut, dass ich nicht so bin wie die anderen, wie die Schlechten, wie die Zöllner. Ich mache dies und das und jenes. Du bist doch bestimmt ganz glücklich, dass du so einen tollen Mann hast wie mich. Und dann ist in demselben Tempel dieser Zöllner, der wagt sich gar nicht nach vorne, der bleibt erstmal gleich hinten stehen, weil er irgendwie wusste, hier ist etwas, da komme ich nicht wirklich rein. Der hat noch nicht mal in Vertrauen seine Augen zum Himmel erhoben, sondern er hat sich an die Brust geschlagen und er hat gesagt, Herr, ich brauche deine Barmherzigkeit. Herr, ich habe mich verirrt. Ich bin das eine Schaf. Ich bin die Drachme. Ich bin der verlorene Sohn. Ich weiß, dass ich dich brauche. Und ich denke, dass wir unseren christlichen Weg vielleicht oft als dieser Zöllner beginnen. Aber ich weiß nicht, ob ich selber dann nicht manchmal zu diesem Pharisäer geworden bin und dachte, Herr, guck mal in diese Gemeinde, gut, dass ich nicht so bin wie all die anderen. Sei doch mal froh, dass du wenigstens einen Rechtgläubigen hier in der Gemeinde hast. Und ich denke, an dem Punkt habe ich es dann so richtig versemmelt. Vielleicht können wir uns vorstellen, wie wir in den Tempel gehen, so wie diese beiden in diesem Gleichnis. Und dann, wo stelle ich mich hin? Wo gehe ich hin? Was geht in mir vor? Was habe ich eine Haltung? Eigentlich können wir nur vor den Herrn kommen und alles, was wir haben, sind unsere leeren Hände. Und dann öffnen wir die. Und vielleicht können wir uns tatsächlich das vorstellen, wie wir dann stehen vor dem Herrn, unsere leeren Hände öffnen und ihm sagen, Herr, ich habe hier keinen Verdienst vorzuweisen. Ich habe hier nicht irgendetwas, auf das ich wirklich stolz sein könnte. Das Einzige, was ich habe und was ich brauche, ist deine Barmherzigkeit. Nichts sind meine eigene Gerechtigkeit, meine eigenen guten Taten und all das andere. Das der Einzige, der wirklich gut ist, das bist du, Herr, ich brauche deine Barmherzigkeit. Und das ist dann ein guter Moment, auf unsere Knie zu gehen. Vielleicht gerade da, wo wir jetzt sind. Und dem Herrn das so zu sagen, unsere Hände zu öffnen und dann auf seine Antwort zu warten. Seine Antwort in unserem Herzen. Wo unser Herz dann vielleicht schreit, Herr, finde mich. Herr, gib nicht auf, bevor du mich findest oder mich wieder neu findest. Herr, nimm mich auf deine Schultern. Herr, ich denke, ich bin nur ein Schaf unter vielen. Herr, ich möchte gerne sehen, wie du mich auf deine Schultern nimmst, wie ich bei dir zu Hause ankommen kann. Herr, wie du mich an diesen sicheren Ort legst, ganz nahe bei dir. Herr, dass deine Liebe und Barmherzigkeit neu mein Zuhause wird. Vielleicht können wir uns diesen Tag einfach ein paar Momente gönnen, wo wir so vor den Herrn kommen, unsere leeren Hände öffnen, unser Herz rufen lassen und dann auf die Antwort dieses barmherzigen Herrn einfach lauschen, einfach hören, diese Begegnung suchen.
Ganz herzlichen Dank, Michael Papenkort, für Ihre Ausführungen zum verlorenen Sohn, zum verlorenen Schaf, zur verlorenen Drachme.
Sehr gerne.
Und danke, dass Sie uns auf diesen Weg mitgenommen haben, diesen barmherzigen Gott neu zu begegnen. Und ich denke, wir haben gespürt, dass auch diese Nähe jetzt gerade auch, denke ich, sehr nah da war. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Schön. Liebe Hörer und Hörer, wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung gerne noch einmal hören. Und zwar können Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 20. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, dann können Sie schauen unter www.horeb.org. Dort können Sie auch die Sendungen nochmal nachhören über den sogenannten Podcast. Das ist auch ein Serviceangebot, das wir Ihnen gerne anbieten. Wenn Sie mehr über diese Sendung erfahren möchten, zum Beispiel auch die Adresse haben möchten von der ICPE-Missionsgesellschaft, dem Institut für Weltevangelisierung, der Schule, St. Andreas-Schule für Neuevangelisierung, die Michael und seine Frau Papenkort leiten in Mannheim, dann können Sie sich gerne an den Hörerservice wenden unter folgender Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Der Hörerservice gibt Ihnen natürlich auch sonst Informationen weiter zu Radio Horeb. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Musik.